Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist das Evangelium für diesen Sonntag.
Das Evangelium steht bei St. Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinwegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Der Herr segne an uns sein Wort.
Amen. Amen.
Liebe Gemeinde, wenn wir einen Text lesen, ob in der Zeitung oder den Text zwischen zwei Buchdeckeln. Immer gibt es zu Anfang eine Überschrift. Vorne drauf auf dem Buchdeckel gibt es eine Kurzform dessen, was uns in dem Buch erwartet oder was in dem Zeitungsartikel stehen soll. Derjenige, der den Text entworfen hat, macht sich ziemlich lange Gedanken am Ende oder schon während er eigentlich schreibt, wie seine Überschrift aussehen soll. Denn er möchte mindestens, dass seine Leser davon angesprochen werden, dass sie sich durch die Überschrift locken lassen, den Text zu lesen. Und da wir heute nicht so sehr lesefreudig sind, sondern lieber auf Bilder schauen, ist es besonders wichtig, dass man eine gute Überschrift wählt. Der Apostel Lukas erzählt hier eine Geschichte, die mit einer Überschrift in unserer Bibel versehen ist, der Fischzug des Petrus. In jeder eurer Bibel, in meiner auch, steht zu diesem Text der Fischzug des Petrus als Überschrift. Es kann durchaus sein, dass man sich einmal vertut in der Prägnanz der Überschrift. Denn diese Überschrift in der Heiligen Schrift ist einmal irgendwann dort hineingekommen. Ursprünglich ist die Heilige Schrift ohne Absatz durchlaufend gewesen und da gab es keine Überschrift für diesen Abschnitt mit dem Titel Der Fischzug des Petrus. Wir können jetzt fragen, ob diejenigen, die damals diese Überschriften gesetzt haben, damit die Bibel optisch sich nicht so massiv anschaut, dass sie sich leichter lesen lässt, dass Bilder transportiert werden schon gleich von zu Beginn an. Wir können fragen, ob diese Überschrift eigentlich gut gewählt ist. Und ich hätte den Eindruck, dass die Bibel, dass diese Überschrift ein wenig am Textkern vorbeigeht. dass sie etwas ablenkt von dem Eigentlichen und dass sie den Blick wirft auf etwas Vordergründiges. Das, was die Kinder jetzt eben gesagt haben, wie man Fische fängt und wie das dann ganz wundersam zuging am See Genezareth, das ist das erste Bild, das uns auffällt, wenn wir den Text hier verlesen bekommen. Und so wollen wir jetzt diese wundersame Fischergeschichte einmal anschauen und uns Gedanken machen und sehen, was Lukas sich dabei im Einzelnen gedacht hat. Da sehen wir zunächst Simon Petrus mit seinen Freunden am Ufer des Sees Genezareth. Die sind erschöpft von einem Fischfang, von dem sie zurück sind, und es war ergebnislos. Sie hatten alles eingehalten, nach den Gesetzen der Fischer waren sie zur rechten Tageszeit oder Nachtzeit aufgebrochen, aber sie hatten nichts gefangen. Weiter sehen wir am Ufer eine große Menschenmenge, die sich um Jesus gebildet hat. Sie drängen sich um ihn so sehr, dass er kaum sich bewegen kann, während er predigt zu den Menschen. Und da weicht er aus und nimmt eins der Boote von dem Petrus, von den Fischern, steigt dort ein und lässt sich kurz etwas vom Ufer wegrudern, damit er besser den Leuten gegenüber sich Gehör verschaffen kann. Der Petrus fährt mit ihm hinaus, etwas vor das Ufer, und wir sehen das als Gesamtbild. Wir können nicht unterscheiden, was das Erste war und was das Zweite ist. Wir können uns allerdings wundern darüber, wie der Fortgang der Geschichte ist. Denn nachdem nun Jesus mit den Jüngern zusammen diesen erfolgreichen Fischzug gemacht hat, könnten wir doch eigentlich davon ausgehen, dass die Fischer sich dankbar erweisen gegenüber Jesus, dass sie vor Freude in die Luft springen und sagen: Herr und Meister, wir hätten nicht gedacht, dass wir auf deinen Befehl hin noch einmal ausziehen und so erfolgreich sind in unserem Beruf, denn das war nicht abzusehen. Stattdessen ist es der Petrus, der hier sich in einer sonderbaren Situation befindet vor Jesus. Er erkennt ihn als den Herrn und spürt, dass hier etwas anderes passiert als nur ein erfolgreicher Fischzug. Denn er fällt vor Jesus im Boot auf den Boden und sagt: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und danach wird berichtet: Lassen Sie alles zurück und folgen Jesus nach. Können wir jetzt, nachdem wir dieses Bild so vor Augen haben, uns vorstellen, was der Kern der Aussage von Lukas ist? Die Fische im Netz, die da gefangen werden, so viele, dass das Netz reißt und dass man sie gar nicht an Land bekommt, die können es nicht sein. Darauf kann der Fokus dieser Geschichte nicht liegen, denn davon wird später nicht mehr die Rede sein. Geht es vielleicht darum, dass Petrus und die anderen zu Menschenfischern werden? Dieses Wort Menschenfischer hat ja einen ganz besonderen Klang in unseren Ohren, obwohl es eigentlich hier im Text heißt, dass der Petrus zum Menschenfänger wird. Das Wort fangen wird verwendet. Oder geht es darauf, dass hier vielleicht ein Prototyp geschildert werden soll für einen fröhlichen Gemeindeaufbau, dass Jesus Leute gewinnt für seine Kirche? Oder geht es am Ende darum, dass Menschen bereit sind, alles zu verlassen und um Jesus nachzufolgen? Alles zu verlassen, das würde bedeuten für den Petrus, dass er auch seine Familie verlässt, Denn wir wissen, dass er eine Schwiegermutter hatte, die von Jesus einmal geheilt wurde. Also verlässt er also auch Mutter, also Frau und Kinder unter Umständen. Von Martin Luther ist uns überliefert, dass er von Nachfolge nicht unbedingt oder unter Nachfolge nicht unbedingt verstanden hat, dass man alles stehen und liegen lässt und aus seinem Alltag und dem bewährten Umfeld einfach aussteigt und ins Kloster geht. Für Martin Luther soll das Christsein sich abspielen im ganz normalen Alltag und sich dort bewähren. Also eine Nachfolge, die Menschen aus allen ihren Bezügen herausreißt, ist für uns heute nicht gut vorstellbar. Alle diese genannten Aspekte können eine Rolle gespielt haben in dieser Geschichte. Das Wunder des Fischfangs, der Ruf in die Nachfolge und die Aufgabe, Menschen zu fangen auf den Befehl, auf den Zuruf von Jesus. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht genau, worüber Jesus zu der Menge gesprochen hat, die sich versammelt hatte am Ufer. Vielleicht sind es Worte gewesen, wie sie in der Bergpredigt stehen oder in den Seligpreisungen. Ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage dir, liebet eure Feinde und segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen. Oder selig sind die, die da hungern nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erfahren. In jedem Fall können wir davon ausgehen, dass die Worte, die Jesus zu der Menge gesprochen hat, Worte der Ermutigung, heilige Worte gewesen sind, die die Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit gewiesen haben auf das Reich Gottes, auf eine bessere Welt und ihnen Anteil versprochen haben auf ein ewiges Leben. Die Fischer sind wieder hinausgefahren auf das Wort Jesu. Er hat gesagt, fahre noch einmal hinaus, dorthin, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang dort aus. Vielleicht hat diese Aufforderung die Fischer damals mehr beunruhigt, als ihnen geholfen. Denn die Aufforderung allein, die Netze auszuwerfen, beinhaltete noch nicht, dass ihnen klar wurde, dass sie auch was fangen würden. Und gerade hier beginnt jetzt das Wunder der Geschichte. Dass sich nämlich Menschen auf das Wort Gottes verlassen. Das Wunder ist, dass sie losgehen im Vertrauen darauf, dass es einer mehr als nur gut mit ihnen meint. Und dann scheint es so, als ob sie tatsächlich das große Los gezogen haben. Denn sie hatten in der Nacht nichts gefangen, wo eigentlich Fischzeit war, und jetzt am Tag in der Tiefe, wo man eigentlich gar nichts fängt, da hatten sie alles im Netz. Liebe Gemeinde, wir denken manchmal, dass so ein richtiges Wunder auch mal in unserem Leben passieren sollte. Wir meinen, dass auch unser Glaube sich leichter leben ließe, dass wir mehr Vertrauen zu Gott haben könnten, wenn sich in unserem Leben ein ähnliches Wunder wie dieses ereignen würde. In dieser Geschichte allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Die Menschen, die sich nicht viel mit Theologie befasst haben, erkennen doch irgendwie, was hinter dem Wunder steckt. Oder besser gesagt, wer dahinter steckt. Ihnen geht auf, dass Jesus nicht bloß ein blendender Redner und begabter Prediger ist oder auch ein hochachtbarer, guter Mensch, sondern Gott begegnet ihnen hier. Und Petrus bringt das auf die Aussage, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Von dem Propheten Jesaja ist überliefert, als ihm Gott begegnete, war sein Ausruf, weh mir, ich gehe zugrunde, denn meine Augen haben den Herrn Zebaoth gesehen. Da begegnet jemandem Gott selber und er erfährt in der Begegnung etwas über sich und sein Verhältnis zu ihm. Jesus sieht das, was dem Petrus und den anderen geschieht. Und er sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Petrus ist kein frommer Heiliger. Und die anderen, sein Bruder Andreas, Jakobus und Johannes und auch du und ich, wir sitzen hier mit ihnen in einem Boot. Wir sind keine frommen Heiligen. Und doch will Jesus mit solchen Leuten etwas anfangen. Mit Leuten, die enttäuscht sind, weil das Leben ihnen so viel Mühe macht und die manchmal mehr Furcht haben als Gott und Vertrauen. Mit solchen, die sich dennoch auf sein Wort aufmachen, will Gott Kirche bauen. Petrus ist überwältigt von dem, was er da erlebt. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, hätte er auch sagen können. Er sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Der Petrus glaubt, und das hat praktische Konsequenzen für ihn selber und für die Welt. Das ist es, was uns hier klar werden soll in dieser Erzählung. Spiegelt sich die ganze Erfahrung der Kirche. In die Nachfolge kommen Menschen nicht nur durch gutes Zureden, nicht durch überzeugende Argumente. In die Nachfolge kommen Menschen dadurch, dass etwas geschieht, was allen Erwartungen und jeder Wahrscheinlichkeit entgegengesetzt ist und was auch keine eigene Anstrengung und persönliche Eignung als Voraussetzung hat. Wo diese Berufung geschieht, da wird der Mensch gedemütigt. Er verliert seine Sicherheit und meint, die Heiligkeit Gottes nicht ertragen zu können. Die Macht Gottes zeigt sich ihm gegen alle Vernunft. Sie überwältigt den Menschen und führt ihn gegen seine eigenen Pläne in den Dienst Gottes. Eine solche Wirkung wünschen wir uns heute. Wieder. Sie geschieht, aber wir wollten sie in unserer Nähe öfter einmal sehen. Der Beruf des Pfarrers ist doch einer, zu dem Gott selber beruft. Warum haben wir in unserer Kirche so wenig Bewerber für das Amt des Pfarrers? Die Aufgabe, die Petrus bekommen hat, ist durch alle Zeiten eigentlich immer dieselbe. Es ist die Aufgabe für alle Christen. Wir sollen Menschen fangen. Vielleicht ist es uns in dieser Formulierung nicht so ganz sympathisch, weil mit dem Menschenfangen verbinden wir vielleicht so etwas Ähnliches wie Bauernfängerei und haben das Gefühl einer gewissen Unehrlichkeit, die mit diesem Ausdruck verbunden ist. Aber wichtig ist jetzt, dass wir genau verstehen, was damit gemeint ist. Es geht nicht darum, Menschen zu der Lebenshaltung zu bewegen, die die Kirche als Institution fordert. Es geht nicht darum, Menschen zu finden oder zu fangen, die so sind, wie der Pfarrer sie gerne hätte, oder die so fromm sind, dass alle Verwandten und Nachbarn damit einverstanden sind. Es geht nicht einmal in erster Linie darum, Mitglieder für eine schrumpfende Kirche zu werben. Vielmehr geht es darum, Menschen zu Gott zu führen, in die Gemeinschaft des Herrn. Wenn wir diese Erfahrung selber gemacht haben, werden wir auf irgendeine Art und Weise Worte und Taten finden, die solche Einladung auch auszusprechen weiß. Wir können nämlich dann freimütig erzählen von der Dummheit des alten Abraham, der im hohen Alter noch in die Fremde aufgebrochen war. Wir können getrost erzählen von der Dummheit der Fischer, nach einer frustrierenden Nachtschicht noch einmal die Netze auszuwerfen. Wir können erzählen von der Torheit des Kreuzes, wie Paulus das in der Epistel getan hat. Das berührt uns nicht, das macht uns nicht klein, das macht die Botschaft Gottes groß. Und die Angst, die uns befällt, wenn wir daran denken, mit welch einer Schwachheit wir Gottes Wort ausrichten sollen, die wird uns geholfen zu überwinden mit dem Aufruf, fürchte dich nicht. Auf dieses Wortchen können wir alles unternehmen. Mit Gottes Hilfe können wir zu den Menschen gehen und von Gott berichten und predigen. So lasst uns diesen Text in die Worte dieses Gebets kleiden. Herr, wir danken dir, dass du uns zu der Erkenntnis führst, dass wir sündige Menschen sind, die bei dir Gnade finden. Wir bitten dich, hilf uns, unsere Gaben und Kräfte in deinen Dienst zu stellen. Lass uns immer wieder von deiner Liebe und Vergebung leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.